Meiner Meinung nach ist es leider so, dass sie sich oft nicht bewusst sind über das Privileg, das sie da eigentlich haben. Ich sehe in einer Woche mehr Kinder und Jugendliche, als jede Jugendkirche und jede Gemeindearbeit gerne hätte.
Und damit herzlich willkommen beim Winterhoch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem
Carsten Matlock.
Hi Carsten, wer bist du, was machst du?
Ich bin Lehrer. Ich bin ursprünglich Gymnasiallehrer für katholische Religion, Geschichte und Philosophie, Ethik. Und habe das auch ursprünglich auf dem Gymnasium gelernt, mein Referendariat dort gemacht und war eine Zeit lang an einer berufsbildenden Schule und darf jetzt an einer Schule arbeiten, die Erzieherinnen und Erzieher ausbildet, eine Fachschule. Und dort mache ich überwiegend den Religionsunterricht, aber auch alles, was sonst so anfällt an Themen, die verwandt sind mit meinen Fächern sozusagen.
Bis jetzt eine eierlegende Wollmilchsau für Unterricht geworden.
Ja, alles, was halt so gesellschaftswissenschaftlich, Sozialkundetage und so diese Sachen eben. Ansonsten bin ich im Netzwerk und auch Mitarbeiter des tollen, wunderbaren Netzwerks und darf dort eben auch mit meiner Instagram-Seite ein bisschen über Religionsunterricht schreiben und habe noch so ein kleines Nebenprojekt mit meinem Bruder zusammen, wo wir über Pädagogik ein bisschen nachdenken. Das heißt, erzieh doch mal. Also das sind so die beiden Sachen, die ich mache.
Carsten, wie bist du denn als Lehrer gelandet? Bist du auch einer von denen, der nicht wusste, was er studiert und dann hat er Lehramt genommen?
Und wegen den vielen Ferien, das darf man auch nicht vergessen.
Und die vielen Ferien.
Nee, tatsächlich war das bei mir schon so, dass ich relativ früh wusste, was ich machen will. Also ich komme so aus der katholischen Jugendarbeit, würde ich mal sagen. Und habe früh mit Kindern und Jugendlichen viel gemacht, so Kinderfreizeiten, Messdiener und diese Geschichten. Und habe gemerkt, dass ich mich da ganz wohl fühle vorne als Erklärer oder ja, Begleiter, als Coach. Und habe mich dann für meine Fächer sehr begeistert. Rallye ist dann so spät dazugekommen, weil ich meinen Zivildienst auch bei einer katholischen Kirchengemeinde gemacht habe. Habe dann im Studium gemerkt, dass ich dafür brenne, für die Themen, für die Fächer und habe mich von Anfang an in allen Praktika, in allen Situationen, wo ich irgendwie in der Schule war, immer wohlgefühlt. Und deswegen, ich sage immer, es ist schon irgendwie ein Traumberuf oder eine sehr schöne Arbeit, die ich auch machen darf. Ja, und mache sie sehr gerne.
Kommen wir doch direkt in medias res, ne? Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Religionsunterricht, also auch für Kirche und für Zukunft der Kirche, weil wenn wir darauf gucken, worum könnte es uns gehen, wenn es darum geht, Kirche auch zukunftsfähig zu machen, dann ist ja der Punkt zu sagen, irgendwie Evangelisation, Missionsarbeit, Katechese, so, und jetzt gibt es diesen Rallye-Unterricht, der ja keine Katechese ist, der irgendwie auch staatlich bedingt ist, das ist auch ein Privileg von Religionsgemeinschaften, Religionsunterricht geben zu dürfen, auch an staatlichen Schulen, stellenweise sogar mit kirchlichem Personal. Ist das noch zeitgemäß?
Du hast das Problem eigentlich wunderbar beschrieben, oder die Zwickmühle, in der wir uns befinden mit dem Religionsunterricht, und es gibt sicherlich viele gute Argumente, den Religionsunterricht abzuschaffen, aber wir befinden uns normal in der Situation, dass er per Grundgesetz verankert ist, was natürlich einen immensen Vorteil besonders für die beiden Kirchen bietet, weil die einen festen Fuß in der Tür haben sozusagen. Meiner Meinung nach ist es leider so, dass sie sich oft nicht bewusst sind über das Privileg, das sie da eigentlich haben. Also das Curriculum in der Schule ist voll. Es gibt 1000 Ideen, was man noch für Fächer bräuchte oder welche man abschaffen sollte. Nur der Rallye-Unterricht ist noch zementiert, sage ich mal. Zumindest in vielen Bundesländern. Es gibt ganz viele Bundesländer, in denen das ja auch schon nicht mehr so ist. Ne? In denen der Religionsunterricht kein ordentliches Lehrfach ist, sprich es gibt keine Noten oder auch vollständig ersetzt wurde. Durch ähnliche oder andere Fächer, die dann eher Philosophie, Ethik behaftender sind und so. Ich glaube, der Grund, warum der Religionsunterricht so aus der Zeit gefallen erscheint oder warum du auch vielleicht fragst, ne, ob das noch zeitgemäß ist, dass wir hier das gleiche Problem haben wie in der Gemeindearbeit auch. Die Leute, die vor uns sitzen, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, sind schon lange nicht mehr die, die Kirche da sehen würde, sozusagen. Ja, also klar sind so Begriffe wie Heterogenität auch schon längst angekommen überall und das ist auch allen klar, aber wir haben halt nicht nur kirchenferne und nicht religiös sozialisierte oder auch sogar Andersgläubige und Konfessionsgemischte, das ist auch alles bekannt, sondern wir haben auch junge Menschen, die einfach ein ganz anderes Bild von Glauben, Leben, Religion ausüben haben, als das eine klassische Kirchengängerin, Gänger wäre. Und das ist eben die große Herausforderung und aber auch die große Chance, würde ich sagen.
Das heißt, du würdest sagen, dass ein Hauptproblem vom Rallye-Unterricht ist nicht die Tatsache, dass da Leute sitzen, die nicht der Konfession zugehörig sind, sondern dass Leute da sitzen, die prinzipiell schon in die Zielgruppendefinition fallen, aber dass deren Art und Weise, wie sie Dinge betrachten, nicht so ist, wie es denen zugetraut wird. Also, dass ich denke, du würdest meine Sprache sprechen, ich verstehe dich auch, ich verstehe deine Wörter auch, aber du sagst was komplett anderes und so wird es unverständlich.
Voll und ganz, ne? Also wenn man sich auch die Lehrpläne anschaut, so ein bisschen, ist halt so, ich sag mal, der Klassiker ganz klischeehaft ist so, in der 5. Klasse knüpft man an diese ganzen tollen, schönen Bibelgeschichten an, die in der Grundschule dann auch gemalt werden, ne? Mit dem Abraham, der dann auszieht und das kann man in der 5. Klasse dann schön nochmal.
Josef.
Ja, ne? Das kann man dann alles irgendwie schön aufgreifen und machen und so. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung, das ist ja auch in Ordnung. Und irgendwann oder an vielen Punkten verliert das eben, wie du so schön sagst, so seine Sprachfähigkeit. Und das liegt daran, dass das Thema immer noch sehr, sehr wichtig ist und auch die Botschaft, die wir haben, auch eine ist, die Anknüpfungspunkte findet in dem Leben junger Menschen und von Kindern, aber sie oft einen anderen Weg dafür wählen, ne? Also ganz viel, sag ich mal, in Freiheit, mit partizipativen Elementen, so wie sie eben auch in anderen Bereichen gewohnt sind zu kommunizieren und sich zu vernetzen, ne? Also wenn man sich mal so anschaut, wie digitalisierte Gesellschaft funktioniert, was das für Auswirkungen hat auf den Lebensbereich junger Menschen und so, dann finden wir das eben in dieser religiösen Exploration ganz extrem.
Aber das ist ja schon super interessant, wenn du jetzt sagst, die Sprachunfähigkeit des Religionsunterrichtes oder die Zahnlosigkeit oder so, die kommt daher, dass wir sprachunfähig gegenüber unserer eigenen Zielgruppe ist, ne? Weil wenn wir in Gemeinde betrachten, dann ist es ja meistens so, dass die Leute es einfach nicht mehr aufsuchen, die damit keinen Kontakt mehr haben. So im Religionsunterricht hat man einen gewissen Gruppendruck, positiv formuliert, dass es so ist. Also man kann sich ja immer weiter auch für andere Alternativen entscheiden, aber prinzipiell sitzt man da schon mal drinne und es ist keine ganz so freiwillige Kontaktfläche. Und dann fällt es halt ja auch mehr auf, wenn man sagt so, okay, shit, jetzt sitzen schon die Leute da, die wir eigentlich die ganze Zeit mit Jugendarbeit erreichen wollen und wo wir sagen, ach, warum sind die nicht mehr hier? Wenn die uns mal kennenlernen würden, dann wüssten die ja, wie geil wir sind. Und dann stellen sie fest, ja, die sitzen da vorne und die finden das ja eigentlich gar nicht so gut. Oder beziehungsweise man ist sprachlos dafür, ne? Oder man versteht gar nicht, was gesagt wird. Oder man versteht die Themen gar nicht, die da angesprochen werden. Oder die, vielleicht sogar noch besser, man versteht nicht, dass das Thema angesprochen ist, auf das man eigentlich antworten könnte. Ne? Mhm. Also, dass die sagen, hey, ich möchte das eigentlich wissen. Und man versteht gar nicht, dass die daran Interesse haben.
Ich glaube, man muss sich auch nochmal bewusst werden, was für ein spezielles Setting Schule auch einfach ist. Weil die dort sitzen, natürlich eine Motivation haben, ne, die manchmal intrinsisch ist, manchmal extrinsisch, aber es geht immer auch um Noten, wie komme ich bei dem Lehrer an, ne, was sage ich jetzt und so weiter. Und der Religionsunterricht muss da ja eine ganz besondere Rolle einnehmen, weil wir ja bestimmte Bereiche gar nicht bewerten können, aber trotzdem irgendwo eine Bewertung auch schaffen müssen, ja, indem wir eben auch so die Bereiche fördern, die in den gesellschaftlichen Fächern auch eben gefördert werden. So. Also das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Aber ich sage immer wieder gerne so, ich sehe in einer Woche mehr Kinder und Jugendliche, als jede Jugendkirche und jede Gemeindearbeit gerne hätte, sozusagen. Ne? Auch wenn das Setting so speziell ist. So. Aber ich sehe die, ich darf mit denen arbeiten und muss deswegen auch auf eine spezielle Art und Weise mit denen arbeiten, damit die eben auch sich trauen, mit mir in Kommunikation zu treten, was persönliche Themen des Glaubens beispielsweise angeht.
Und dann lass uns doch mal gucken, wir haben jetzt darüber gesagt, dass diese Kontaktfläche nicht immer sinnvoll gestaltet werden. Ich muss für mich sagen, ich hatte einen guten Religionsunterricht. Wenn ich aber auf meine Kommilitonen höre, die ich dann getroffen habe an den unterschiedlichen Fakultäten, war das wohl nicht die Regel. Was zeichnet denn guten Religionsunterricht aus deiner Perspektive aus? Oder erstmal guter Unterricht. Was zeichnet guter Unterricht aus? Und was wäre dann der Punkt mit, was dann Religion? Ich meine, die These, die du aufstellst, Religionsunterricht muss etwas ganz Besonderes sein, ist ja erstmal auch zu belegen.
Richtig. Und zwar, damit hätte ich auch sowieso angefangen, weil es ganz viele Faktoren gibt, die uns da allgemein an Schule einfach mit beschäftigen. Ja? Also guter Unterricht, damit könnten wir Bücher füllen. Da gibt es Kriterien, Faktoren, die verschiedene Schwerpunkte setzen. Ich würde nochmal 2, 3 Schwerpunkte setzen. Das eine wäre ReligionslehrerInnen und Religionslehrer müssen fachlich gut ausgebildet sein. Die müssen Ahnung von der Materie haben, um sich dann auch in den entscheidenden Momenten zurücknehmen zu können, um Partizipation zu ermöglichen, um von mir aus auch zu coachen, zu begleiten in Lernprozessen. Ja, also ich rede jetzt nicht von dem Frontalunterricht. Ne? Das ist jetzt nicht das Ziel. So ist sowieso.
Aber fachlich meinst du nicht nur theologisch, sondern damit meinst du auch didaktisch.
Das kommt jetzt als zweites. Ich meine erstmal wirklich fachlich, ne? Also theologisch, fachlich gut ausgebildet sein, weil ich dann für den zweiten Schritt, ne, das wäre das zweite so, ich muss fundierte Kenntnisse über Methodik und Didaktik haben. Und das eine folgt aus dem anderen. Und das war so meine größte Lernerkenntnis auch aus dem Referendariat, weil es an der Uni mir auch noch nicht so bewusst wurde, dass dieser Bereich des Faktenwissens, des Wissens über die Materie entscheidend ist, um etwas auch zu transformieren auf die Ebene der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich muss auch für eine 5. Klasse den biblischen Urtext kennen, ja, mehrere Parallelübersetzungen gemacht haben. Und wenn ich auch nur aus dem Studium gelernt habe, mir diese Fähigkeit anzueignen, dass ich jetzt keine Stunde dafür brauche, ja, sondern vielleicht 20 Minuten oder sowas, ne? Ich rede jetzt von der Idealstunde, dass das ja in der Praxis oft anders aussieht, ist was anderes so. Also, dass ich von dieser Fachebene das herunterbrechen kann, didaktisch und methodisch. Und im dritten Schritt muss ich eine Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern eingehen. Ohne ein Vertrauensverhältnis, ohne dass ich mit denen eine Beziehung aufgebaut habe, die müssen mich kennenlernen, ich muss die kennenlernen, die müssen mir vertrauen. Ich kann nicht in der ersten Stunde ein Bibliodrama machen, wo die persönliche Stellung beziehen zu ihrem Leben und sagen, ich mache das und das und jenes, weil ich in meiner Vergangenheit dies und das erlebt habe. So, ne? Das kann ich nicht verlangen, dass mir das jemand sagt. Also das kann ich auch nicht, ne? Sondern ich brauche Vertrauen. So. Und wenn ich, das sind so 3 kleine Schwerpunkte, wo ich sagen würde, das macht guten Unterricht allgemein aus und im Speziellen auch im Religionsunterricht.
Und warum ist denn Religionsunterricht jetzt eine besondere Stelle? Das, was du gesagt hast, ne? Religionsunterricht muss eine herausragende Stelle an der Schule einnehmen.
Weil wir an den Kernthemen dran sind. Und das ist auch das, was mich so begeistert und auch mich so breit fordert im Unterricht. Natürlich ist jeder Unterricht in der Schule, da kann immer wieder mal irgendwie was ausbrechen, ja, oder ich kann im Deutsch eine Lektüre lesen, ne, die mich irgendwie, sag ich mal, negativ gesagt, triggert oder so. Aber in Religionsunterricht bin ich ja ganz oft explizit an Kernthemen des Lebens dran. An Veränderungen, Umwandlungsprozessen, Leben, Sterben, Tod, woher kommen wir, was machen wir hier, Ethik, Vorstellungen von was nach dem Tod passiert, Vorstellungen einer gerechten Gesellschaft. Ich kann im Religionsunterricht als Lehrperson nicht kalt sein, also in dem Sinne, dass ich da mich komplett zurücknehme als Person, und umgekehrt kann ich das auch nicht von den Schülern komplett verlangen. Die erzählen immer ein Stück weit auch über sich. Und das, was wir behandeln, betrifft unmittelbar ihr Leben. Und das ist das Besondere am Lerngegenstand im Religionsunterricht. Und auch nochmal das Besondere im Setting der Schule. Weil wir ja ganz oft ein Leistungsdenken haben, dass wir Schülerinnen und Schüler etwas abfragen, ne? Dass wir ihnen explizit etwas beibringen, was wir dann im Test abfragen und so. Und damit hat der Religionsunterricht natürlich auch zu kämpfen. Ne? Der muss ja auch irgendwie am Ende eine Note da stehen haben, die auch valide ist und die auch also nach allen Kriterien gut aufgestellt sein muss. So. Und trotzdem verlange ich von ihnen viel ab, weil wir an diesen Kernthemen des Lebens arbeiten.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Anwalt des Bösen. Ne? Was bringt mir denn was bringt es mir denn, wenn ich andere Religionen kennenlerne im Religionsunterricht? Was bringt es mir denn, wenn ich weiß, wie ich die Bibel aufzuschlagen habe? So, also ich meine, das, was du ja sagst über Kernthemen im Leben, das ist natürlich nice. Aber ich meine, wie wir zusammenleben in Gesellschaft, könnte ich auch in Politik- und Soziologieunterricht lernen. Die Frage nach Veränderung und Transformation, dafür eignet sich ja vielleicht sogar Literatur oder rein faktisch Biologie oder natürlich auch Ethik. Also braucht es diese christliche Rückbindung, die Religionsunterricht ja immer einhergeht. Also es ist ja kein wertneutrales Fach, sondern es ist ja immer mit einer Transzendenz verbunden. Und sogar noch stärker, es ist immer mit einem christlichen Gottesbild verbunden, wenn man, und katholischen Gottesbild auch, wenn man katholischen Religionsunterricht gibt, oder?
Sehr gut, dass du das ansprichst. Und ich finde auch die Diskussion um die Abschaffung des Religionsunterrichts oder der Ersetzung oder dass man sagt, es kommt in anderen Fächern die Thematik auch vor, unheimlich wichtig. Also im Gegensatz zu vielen Bistümern, die dann immer kommunizieren so, nein, die Schüler haben ein Recht auf konfessionelle Trennung und ein Recht darauf, in ihrer Religion unterrichtet zu werden.
Interessiert die Schüler meistens ja auch gar nicht mehr, ne? Ist ja
Ja,
total
ne?
egal.
Erstens das, die
So.
würden fragen, was ist Konfession, aber das ist was anderes, aber
Die
ich
würden
finde
fragen wahrscheinlich eher, wie ist der Lehrer? Ist der jetzt bei den Evangelien besser oder bei den Katholen? Und auch viel nach Lehrer entscheiden.
ja, aber ich finde die Diskussion unheimlich wichtig, weil wir schon längst und das nicht erst seit ein paar Jahren in Konkurrenz stehen, auch mit der Antwort, die wir auf diese Fragen, wo ich gerade gesagt habe, das sind Kernthemen des Lebens, stehen. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und ich habe das Selbstbewusstsein, und deswegen gehe ich als katholischer Religionslehrer in die Schule, um zu sagen, die Antwort, die Botschaften, die Wege, die ich sozusagen mitbringe als katholischer Theologe, sind es wert, in der Schule unterrichtet zu werden. Und ich glaube, dass Schule einen Ort braucht, wo religiöse und weltanschauliche Fragen reflektiert werden, weil es zur Bildung dazugehört. Das ist meine Meinung, ne? Wer an diesem Punkt aussteigt und sagt, ne, das braucht es nicht, das kann jeder für sich im stillen Kämmerlein machen und so weiter, der muss eben auch, ne, der kann da weiter argumentieren. Aber ich sage, es braucht diesen Ort. Jetzt könnte man sagen, das kann ja dann explizit in einem anderen Fach wie auch immer verankert werden, das dann wie auch immer heißt, ja, Leben und Gesellschaft und Ethik oder sowas. Und diese Fälle gibt es ja schon, ja. Also in Bremen gibt es Fächer, die anders heißen. So, Luxemburg hat den Religionsunterricht abgeschafft. Und ich glaube, auch da, das ist eine Entwicklung, die uns bevorsteht. Also es wird die Frage kommen: Gibt es noch die Legitimation, also dass die christlichen Kirchen diesen Fuß, wo ich am Anfang gesagt habe, den sie in der Tür in der Schule haben, ist der noch berechtigt? So, und dieser Punkt wird kommen, und deswegen bin ich dafür, dass wir uns positionieren und sagen, dass wir uns nicht nur auf das Grundgesetz berufen, ja, und sagen, solange es keine Zweidrittelmehrheit gibt im Bundestag, so ist alles safe, sondern dass wir uns fachlich gut aufstellen, dass wir uns gegenüber dem Philosophie- und Ethikunterricht fachlich gut aufstellen und immer wieder inhaltlich begründen, warum es unseren Unterricht auch braucht. Und übrigens braucht es keinen konfessionsgetrennten Unterricht, nur um das nochmal
Das Statement auch zu
als
setzen.
Statement auch nochmal nur zu setzen, ja? So,
Aber
also.
Carsten, du sagst jetzt, wir stehen in Konkurrenz mit unseren Antworten, die wir geben auf die Lebensfragen. Und du sagst, du stellst dich selbstbewusst hin, weil du sagst, du hast da ganz gute Antworten und auch mit diesem expliziten Transzendenzbezug. Beispiele bitte. Ich würd gern Beweise sehen. Oder sag mal. Na, damit es ein bisschen plastischer wird, weil ich meine, hey, ich stelle mich auch oft irgendwo hin und behaupte, ich bin der Beste, aber das hat in der Praxis nicht immer Bestand.
Ja, absolut. Also ich würde das nicht als Alleinstellungsmerkmal jetzt des katholischen Religionsunterrichts sehen, ja, aber ich sehe von der Prägung und von den Themen, die wir haben, einige Potenziale, die wir haben, so. Ich glaube, dass die christliche Hoffnungsbotschaft, ja, dass jeder Mensch erstmal gewollt ist und so wie er ist, in Ordnung ist, dass wir die gerne lauter und weiter nach vorne tragen dürfen, auch gegen die Institution katholische Kirche oder evangelische Kirche. Dass wir immer wieder darauf plädieren können, dass die ursprüngliche Botschaft eine Hoffnungsbotschaft derer ist, die am Rande der Gesellschaft sind, die unterdrückt sind, ja, und die eben nicht ignoriert werden können, ja, die nicht an den Rand geschoben werden können dieser Gesellschaft und dann nicht weiter behandelt werden dürfen, so. Und das ist eine Botschaft, die wir ruhig lauter vertreten dürfen, ja, und wo wir auch sagen dürfen, so, auch Institutionen darf sich daran messen, wie sie jetzt zum Beispiel im Umgang mit Homosexuellen sich aufstellt. Das war zum Beispiel ein Thema, das in der Schule ganz heiß diskutiert wurde, ja, weil es schon wieder ein Beispiel dafür war, wo die katholische Kirche
sich. Es geht um das Segnungsverbot, ne?
Genau.
Also es geht darum, dass, nur zur Einordnung, es ging darum, dass die Anfrage an den Vatikan gestellt worden ist, an die Glaubenskongregation dürfen katholische pastorale Mitarbeitenden an Segnungsfeier, also eine Segnung von homosexuellen Paaren vornehmen, und dann kam nach mehreren Jahren die Antwort, wenig überraschend, nein. Und die Antwort, auch hier kurz der kleine Einschnitt, ja, die Antwort ist, dass die Kirche keinen Segen geben kann für etwas, was die Kirche als nicht wahr ansieht. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen, dass Segen von Gott ist und dass es keine Institution gibt auf dieser Welt, die Segen verweigern kann. Und das war nämlich nochmal der Auslöser für eine ganz große Debatte um die Frage von Homosexualität in der katholischen Kirche. Es gab eine große Solidarisierungswelle in dem Punkt, genau.
Und richtig.
Das war das, auf das du ansprichst.
Ja, und also deine Stelle würde ich gerne rausschneiden und immer wieder abspielen, weil das ist ja nicht, also die Einordnung war nochmal sehr wichtig, vielen Dank, aber das ist ja nicht das, was ankommt, ne? Sondern ich sag mal, in der verkürzten Version der Schülerinnen und Schüler, vor die ich trete, bei den Kindern und Jugendlichen kommt an, ah, da ist schon wieder so eine Querschläger gegen homosexuell lebende Menschen, so, ja. Und jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von der konkreten Botschaft, so. Aber das ist so etwas, was mich einfach auch in der Auseinandersetzung immer wieder beschäftigt, so. Und um das nochmal so ein bisschen zu präzisieren, so, ich liefere natürlich keine Antworten den Schülerinnen und Schülern auf ihre Fragen, ja. Also ich präsentiere, das wäre ja Katechismus, ja, indem die mich explizit religiöse Fragen stellen, so wie komme ich in den Himmel, und ich schlage den U-Card auf und da steht drauf, du musst das und das und das machen, so, ne? Das kann nicht Religionsunterricht sein, so, ne? Das ist es nicht, sozusagen, ne? Sondern es ist ja ein gemeinsames Herantasten, Heranführen an Überlegungen, wo philosophische, ethische Überlegungen ja durchaus auch eine Rolle spielen, ne? Also ich möchte jetzt auch jetzt keinen Gegenclinch gegen einen guten Ethikunterricht ziehen oder sowas, ja, der ja auch für eine gerechte Gesellschaft kämpft, der ja auch gegen Diskriminierung kämpft, ja. Aber katholischer Religionsunterricht oder religiös geprägter Religionsunterricht, christlicher Religionsunterricht, darf da auch gerne an vorderster Front mitreden, wenn es darum geht, eine gerechte Gesellschaft zu gestalten. Und das muss ja auch meiner Meinung nach.
Aber ich glaube schon, jetzt, keine Ahnung, wenn wir Ethiker zuhören oder Ethikerinnen, die springen vielleicht gleich im Kreis. Aber
ja, die werden mich verteufeln, ja.
Das auch, nee, pass auf, was jetzt kommt. Der Unterschied ist doch, dass Religionsunterricht aber sehr kompromisslos bei der Hoffnungsbotschaft sein müsste, weil es ja darum geht, das Paradies aufzubauen, ne? Errichtung des Reich Gottes, so auch als kirchliche Aufgabengebiet. Das heißt, wir müssten, ich sage nicht, dass wir es machen, ich sagte, wir müssten ja all das fördern, was dafür sorgt, dass es allen Menschen gut geht. Und das ist ja schon eine krasse Haltung. Und während im Ethikunterricht ist ja auch verschiedene, also da hat ja die christliche Tradition schon Linien ausgemacht, ne? Also Armenseelsorge, ne? Primat fürs Arm, oder auch die Unverletzlichkeit des Lebens, so die Würde des Menschen über die Abbild Gottes, die Gnade, die unabhängig ist von all dem, ne? Also Gnade, die nie abhängig ist vom Werk, das das Mensch macht. So, da gibt es ja schon Linien, die Tradition hat, während die Ethik ja nochmal ein bisschen freier argumentieren kann, ne? Es macht ja einen Unterschied, ob du einem kategorischen Imperativ folgst oder ob du einen Utilitarismus fährst, ne? So, dann kommst du ja zu anderen Argumentationsweisen, die nicht weniger mal darüber sprechbar sind, so, aber die ja jetzt eben auch keine implizite Handlungsaufforderung hat, sondern wahrscheinlich mehr so im Bereich von Religionswissenschaften läuft, oder? Also deskriptiv mal drauf gucken.
Das wird wahrscheinlich der Unterschied sein, wenn es dann um die konkrete Sache geht, so, ne? Aber von der Methodik her ist es schon so, dass wir natürlich auch im Religionsunterricht über Kant und Utilitarismus sprechen müssen. Ne? Also das ist das klassische Beispiel, so, wenn du jetzt 100 abschießen musst, um einen zu retten, so, wie entscheide ich mich da? Ja? Das sind so klassische Diskussionen der Philosophie, wo wir jetzt nicht sagen können, so, in dem Moment legen wir unsere Hände zusammen und vertrauen auf Gott. Ja? Das ist ja keine adäquate Antwort. Also die Philosophie, die Probleme der Ethik, so müssen Thema des Religionsunterrichts sein und das, was wir als, ja, als Leitlinie verfolgen, muss sich auch daran messen lassen. Quasi.
Aber Religionsunterricht ist halt mehr als Ethik.
Ja.
Oder? Ich glaube, das ist ja nochmal der Unterschied auch zu sagen.
Das ist der Unterschied. Vor allen Dingen, also ich würde sagen, auch ein großer Unterschied ist, bin einfach ich in der Person. Weil ich ja auch als katholischer Theologe diese Sachverhalte anspreche und für alle ja auch klar ersichtlich ist, dass ich in dem Moment der katholische Religionslehrer bin, der diese Inhalte vorstellt und dann auch einen Lernweg aufzeigt. Aber, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, so, ich erwarte ja nicht in meinem christlichen Religionsunterricht, dass diese Haltung übernommen wird oder überhaupt geschweige denn vorhanden ist. Das heißt, in meinem Unterricht kann sowohl ein religiös sozialisiertes junger Mensch sitzen, als auch ein Atheist, ein religionskritisch eingestellter und ich würde sogar sagen, jemand, der einer ganz anderen Religion oder Konfession wie auch immer angehört. Weil am Ende nicht entscheidend. Ein Bekenntnis ist am Ende, darf meiner Meinung nach und soll nicht Gegenstand des Religionsunterrichts werden.
Aber dann lass uns nochmal darüber reden, welche Ziele hat denn der Religionsunterricht? Also was würde man sagen, ist erfolgreicher Religionsunterricht? Was muss der leisten?
Keine Kirchenmitglieder generieren.
Das ist ja ein Nichtziel. Aber was soll es denn? Ich meine, etwas nicht machen, ich gucke auf meinen Schreibtisch und auf meine To-Do-Liste und stelle fest, etwas nicht machen ist ja relativ einfach.
Mhm.
So, also was, wir haben ja einen Unique Selling Point, so, wir haben ja das, was Religionsunterricht ausmacht, das ist deine These zu sagen, eine christliche Hoffnungsbotschaft zu setzen, die halt auch ein bisschen kompromissloser ist und Leute darin zu befähigen, die auch gegenüber Staat und auch der eigenen Kirche durchzusetzen, so, also mündig zu sein da drinne.
Und da sind wir beim richtigen Stichwort, so, das ist, das Ziel des Religionsunterrichts ist, dass man eine religiöse Mündigkeit erreicht. Anhand oder beim Kennenlernen der christlichen Glaubensinhalte.
Aber jetzt hast du ja gesagt, selbst ein Atheist kann das rein. Wie kann das denn mit religiöser Mündigkeit zusammenhängen?
Ja, richtig, weil zu einer religiösen Mündigkeit ja durchaus auch die Entscheidung in Freiheit stehen kann, mich gegen diese Botschaft, Antwort, gegen diesen Inhalt zu positionieren. So. Und ich würde auch sagen, auch dann ist ein Religionsunterricht erfolgreich, wenn am Ende der Schulkarriere eine Schülerin, ein Schüler sagt, das ist alles nichts für mich, ich finde die Frage ist irrelevant oder ich beantworte sie gar damit, dass ich sage, das ist alles nicht existent. Das darf durchaus sein. Das ist jeder in seiner Freiheit, das gehört zur religiösen Mündigkeit.
Und das ist ja auch ein Recht, was man vom Staat hat, ne?
Also
ab dem 14. Lebensjahr ist man religiös mündig und kann selber entscheiden, die Belange, die seine eigene Religiosität betreffen. Also konkret, man dürfte ab dem 14. Lebensjahr selber entscheiden, dass man sich taufen lässt und die Eltern könnten da nicht mehr intervenieren. Gibt bestimmt irgendeinen Weg, aber von der Grundkompetenz. Und ich meine, mit Rechten gehen ja auch immer, geht ja auch das Wissen über die Rechte einher, oder? Also dieses,
voll.
Was bedeutet und, ne, also das denn für mich?
Ja klar, das, jetzt guckst du ja nochmal, der Staat sagt ab 14, ne, aber natürlich hast du ja schon viel früher die Autonomiebestrebungen bei jungen Menschen, die sagen so, ich möchte bei diesen wichtigen Themen einfach selber eine Meinung haben, ne, oder mitdiskutieren oder eine Entscheidung treffen und so. Und das ist ja das Spannende bei der Entwicklung der religiösen Mündigkeit, das zu begleiten. So, ne? Also dazu sagen, also ich habe die spannendsten Diskussionen eigentlich mit denen, die von Anfang an sagen so, ey, was wollen sie von mir, ich bin Atheist, warum sitze ich hier überhaupt so, ne? So, das sind eigentlich, weil das ja oft die sind, die prinzipiell Interesse am Thema haben, die ja auch schon sagen können, ich bin Atheist, ne? Da ist ja auch schon unheimlich viel Reflexion passiert, ne? Dass die sagen können so, ich bin Atheist und verneine die Existenz Gottes oder ich bin Agnostiker, ne? So, das ist eigentlich so das Spannende dann, ne? Also dass die dann ja dann auch sich positionieren, dass die anderen an der Meinung derer auch nochmal wachsen, dass sie sich austauschen, so Also da sehe ich unheimlich viel Potenzial so, ne? Also ich erlebe das ja sowieso oft, also gerade als ich an der Berufsschule war, so, so der Klassiker, der Rallye-Lehrer kommt rein, was soll der Scheiß, ne? Also wozu brauchen wir das? Welchen Sinn macht das und so? Und das müssen ja die wenigsten Lehrer irgendwie, ne? Also es gibt ja die wenigsten Fächer, müssen ja erstmal reinkommen und sich rechtfertigen. So. Ich muss das eigentlich fast immer, und ich mache das aber unheimlich gerne, immer am Anfang, wenn ich eine neue Lerngruppe habe, dass ich auch zum Gegenstand des Unterrichts mache: Warum sitzt du hier? Ne? Also was erhoffst du dir? Warum ist das so?
Okay, ich verstehe, religiöse Mündigkeit hat Relevanz für religiöse Gemeinschaften, weil es natürlich auch in gewisser Weise die Frage nach der eigenen Existenz stellt und dass sie sich darüber ausbaldowern können. Jetzt aber die Frage, also wir können natürlich auf Staatebene gehen und fragen, was religiöse Mündigkeit für den Staat von Vorteil hat, dass er es auch fördert, aber lass uns kleiner anfangen. Wie steht denn dann Also wie steht dieses Lernziel in Relation zu den anderen Fächern an Schule? Unterstützend oder in Ablehnung, wie ist da, also ich meine, wenn wir schon den geilsten Unterricht haben, dann müssten die ja eigentlich froh sein, dass wir da sind, oder?
Ja, ist eine gute Frage, und ich glaube, auch da spielt auch nochmal eine Rolle, von welchem Grundgedanken wir ausgehen. Und wo ich sagen würde, religiöse und weltanschauliche Fragen sind Teil unseres alltäglichen Lebens. Ich glaube, wenn man das so explizit formuliert, das ist, glaube ich, so eine Begriffsdefinition jetzt so ein bisschen, ja, aber ich glaube, so religiöse Fragen, da steckt ja auch schon drin, dass man so ein bisschen reflektiert hat, ne? Also zum Beispiel so: Gibt es Gott oder nicht? Ja, so eine klassische religiöse Frage, würde man jetzt so sagen. Ich würde aber nochmal einen Schritt zurück zu den Basics gehen und zu gucken, gibt es elementare Grunderfahrungen der Menschheit, die es wert sind zu reflektieren? Oder, um das nochmal so ein bisschen fachbegrifflicher zu formulieren, so ein Transzendenzbewusstsein zu schaffen für Dinge, die mehr sind als nur das, was jetzt gerade in dem Moment stattfindet. So, und dann gibt es schon so zentrale Menschheitsthemen, würde ich sagen. Sowas wie Liebe, Gerechtigkeit, Sinn des Lebens, Sinn meiner Existenz, so irgendwie, die es wert sind, zu reflektiert zu werden, und die auch für das Funktionieren einer Gesellschaft wichtig sind, zu funktionieren. Weil schauen wir uns an, was so außerhalb von Schule passiert, ne? Der ganze Bereich von Life-Coaches, Happiness Mind, was weiß ich, ne? Das boomt alles so, alle möglichen Coaches, die eine Sinnhaftigkeit suggerieren, ja? Das ist irgendwie ein florierender Markt. Und in Schule sollte schon auch in dem Bereich eine Mündigkeit schaffen, um auch unterscheiden zu können, zu: Wer will mir jetzt hier irgendwie was verkaufen und mich anschwafeln, ne, mit irgendeinem kurzzeitigen Glücksmoment in meinem Leben? Und was sind schon auf lange Sicht gesehen zentrale Fragen, die ich als Mensch beantworte? Das Spannende ist ja, das ist ja erstmal nichts, was ich in kapitalistischer Weise erstmal monetarisieren lassen würde oder sowas, ne? Also, wo man jetzt sagen würde, eine politische Mündigkeit ist wichtig, ne, damit es irgendwie nicht zu einer Revolution kommt übermorgen oder sowas, ja. Es ist irgendwie, das sind irgendwie zentrale gesellschaftliche Prinzipien, die der Staat, wo der Staat Interesse hat, dass das irgendwie vermittelt wird. Und das ist beim Religionsunterricht eben nicht so, ja. Es geht, sondern wie aktuell das ist, hat man jetzt eigentlich so an der Corona-Krise nochmal gemerkt, wo ganz, ganz viele zentrale gesellschaftliche Themen auch breit diskutiert wurden. Ne? Die Frage ist, wer wird behandelt und wer nicht? So, das ist so ein Klassiker-Thema aus meinem Unterricht, den ich immer im Bereich Ethik mache. So, ne? Also die Entscheidung, wer kriegt quasi das lebensrettende Medikament und wer nicht? So, wie wollen wir überhaupt in einer Gesellschaft leben? Ja, ist es okay für den Gewinn weniger oder für das Überleben weniger alle einzuschränken? Das sind so klassische Fragen, die da ja relevant werden. Und wie wenig in unserer Gesellschaft auch über solche zentralen Fragen reflektiert wird, merkt man ja auch an den Konflikten, die jetzt auch einfach so massiv entstehen. Ne, wo, glaube ich, auch eine Bildung über weltanschauliche Fragen ganz, ganz zentral wäre, um dem auch vorzubeugen.
Dann mach doch mal ein Beispiel auf. Also mach mal ein Beispiel auf, wo du sagst, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, vielleicht auch aus deiner Arbeit, wo du sagst, okay, hier ist es totaler Mehrwert, dass im Zusammenspiel mit anderen Fächern der Religionsunterricht dazukommt.
Ich habe jetzt natürlich so, in meinem Beispiel habe ich jetzt so das große Ganze, ne, und nochmal so aufgetan und im gesamtgesellschaftlichen Krisen verbunden und so. Aber auch im ganz, ganz Kleinen, weil wir auch schon über die Sprachfähigkeit gesprochen haben und so. Ich mache zum Beispiel unheimlich gute Erfahrungen damit, Texte schreiben zu lassen und vortragen zu lassen. Also so dieses klassische Poetry Slam, wenn man das so nennen möchte, oder Preacher Slam oder einfach halt auch mit eigengeschriebenen Texten Gedanken vorzutragen und zu performen.
In das Poetry Slam Projekt, da ging es ja nicht um, wir machen ein Poetry Slam, sondern da ging es um Gottesbilder.
Richtig, richtig. Also das war, als ich das Projekt quasi gestartet habe, ich habe das mittlerweile so in verschiedenen Variationen gemacht, kann man auch zu verschiedenen Themen machen. Aber da ging es darum, dass ich sozusagen das klassische Religionsunterricht noch geguckt habe, was gibt es für Gottesbilder, so wie was ist so dieses klassische Gottesbild, wo kommt das her und so weiter. Und sie dann für ihre Texte das alles streichen mussten. Das heißt, sie durften explizit nicht über das schreiben, was wir begrifflich vorher gesammelt hatten, sondern sie mussten dann über alles andere schreiben. Das kommt natürlich dann zum riesigen Clash und dann sind wunderbare Texte herausgekommen, die über alles Mögliche, über Zukunftsangst, über Druck in der Schule, über persönliche Suche nach Gott. Da kommen immer tolle Sachen raus. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, in solchen Projekten wird halt deutlich, dass wir da auch ganz zentrale Kompetenzen schulen im Religionsunterricht. Ne?
Also ja, das halt auch existenziell ist, ne? Also die Frage nach Gottesbildern. Ich meine, der Vorwurf gegen Religionsunterricht ist ja auch ganz gerne zu sagen, naja, entweder macht es halt gut und dann interessiert es keinen, ne? So, oder dann, um das irgendwie zu kaschieren, macht ihr so Larifari-Unterricht mit Händchen halten, anfassen und irgendwie Ethik. Kann man ja mal machen, dann passt es so, aber ich meine, Gottesbilder ist ja schon eine ziemlich, also ich würde sagen, das ist sehr explizit Religionsunterrichtsthema. Und jetzt sagst du, okay, von da aus hingehen und zu merken, wenn ich das ehrlich mit den Leuten anfasse, dann ist das nicht ein Thema, wo es darum geht, dass irgendwie mal über Gott gesprochen wird, sondern dann wird halt deutlich, dass die Frage nach dem eigenen Gottesbild eine existenzielle Frage ist, was natürlich im Kontext von, ihr seid ein Abbild Gottes, also das ist jetzt nichts, was man vielleicht den Schülerinnen und Schülern sagt, aber in dem Kontext auch nochmal deutlicher, was bedeutet es denn, Abbild Gottes zu sein? Naja, das bedeutet wahrscheinlich, dass die Frage nach dem Gottesbild und wie ich mich leiten lasse in der Welt auch eine existenzielle Frage wird. Ne? Wie sehe ich mich, die Umwelt und das, was darüber hinausgeht?
Richtig, und genau das schafft man durch, das war jetzt ein Beispiel für so eine Methode, wo man sich einer so schwierigen Frage annähern kann und dann auch Antworten bekommt, mit denen man vorher einfach nicht gerechnet hätte. Wo dann Schüler plötzlich über Dinge reden, die jetzt nicht eine reine Wiedergabe von vorgefertigten religiösen Vorstellungen sind, sondern plötzlich geht es um existenzielle Fragen so des Lebens. So. Und nochmal ganz wichtig ist auch zu sagen, so, auch im Religionsunterricht arbeiten wir an zentralen Kompetenzen, die entscheidend sind, auch die in Schule beigebracht werden sollen. Ne? Also auch sowas wie Texte schreiben, performen, da in Gruppen zusammenzuarbeiten, was herzustellen im Team. Das sind alles ja auch da methodisch nochmal wichtige Kompetenzen, die wir da schulen.
Und du hast gesagt, das lässt sich jetzt nicht klassisch kommerziell ausschlachten. Aber ich meine, wenn man nochmal guckt, wie krass dieser Markt an Selbsterfahrungscoaches und an Produkten, auch die Esoterik, die ist jetzt ein bisschen gefühlt wieder runter, ne, aber die war auch schon mal vor ein paar Jahren nochmal stärker, und Selbstwirksamkeitsdinger, an Resilienzarbeit, an Achtsamkeit, an Spiritualität, also wie viele Leute da Geld investieren, zeigt ja nochmal, rückwirkend, wie stark das Bedürfnis ist und wie stark die Leute das als notwendig für ihr Leben betrachten, dass sie sogar bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ne? Und dann nochmal überlegen, dass wir ja eigentlich die Struktur hätten, genau dieses Bedürfnis, also bei diesem Bedürfnis eine Kontaktfläche zu finden.
Richtig, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst, weil letztendlich wir ja eine riesige Kontaktfläche haben in der Schule, um genau dieses Thema anzusprechen oder auch sensibel machen so dafür. Und das ist oft eine Chance, die verspielt wird so ein bisschen, ja, indem man irgendwie mit Zielen reingeht, also so der klassische Vorwurf, sage ich jetzt mal, so wäre so, ah ja, die haben ja heutzutage gar kein Interesse mehr am Rallye-Unterricht, ne? Oder, ach ja, die interessiert ja eh nicht, was ich zu sagen habe und so. Da würde ich am liebsten gern sagen, so, ja, stimmt, ne? Die haben jetzt keinen Bock darauf.
Ist aber auch nicht deren Aufgabe, ne? Also ist ja auch nicht deren Aufgabe, reinzugehen und sagen, wer interessiert sich dafür Bio oder Mathe oder Deutsch oder so? Ich hätte auch keinen Bock auf die Fräulein von Scuderi, trotzdem muss ich sie lesen. Also ich glaube, dass die Frage nach interessieren ist echt die wenigste Frage, die sich dem Schulsystem stellt. Boah, nicht, dass man das auch reformieren könnte, aber es ist ja nicht so, dass du in die Schule, Carsten, bitte, geht ja nicht in die Schule rein und dann sagen, das Schulsystem sagt, oh, das hier sind deine interessanten Bedürfnisse, die erfüllen, sondern du hast ein Curriculum, was vom Kultusministerium je nach politische Großlage der Bundesländer abgesegnet worden ist und da sitzt man halt erstmal drinnen, ne? Also das gibt also das Schulsystem so her.
Vielleicht bin ich da ja sehr idealistisch oder ein Traumtänzer oder so, je nachdem, wer das jetzt hier hört. Aber ich würde doch sagen, es ist Aufgabe und es ist mein Job, die Lerninhalte, die mir vorgegeben werden, die Lerninhalte, die ich mir aussuche, so zu transformieren, sie rüberzubrechen, dass sie den Bedürfnissen der Gruppe entsprechen. Und das ist, also, ne, selbst wenn du jetzt sagst, ah ja, klar, gibt es diese Pflichtlektüre und wie kann ich jetzt Goethes Faust irgendwie umwälzen auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, so, ja, so mag sein, so. Aber es kann doch nicht sein, dass ich im Rallye-Unterricht reingehe und sage, im Lehrplan stehen Jesu Wundererzählungen, da gehe ich da jetzt mal rein und erzähle denen alles, lass die Bibel exerpieren, mach historisch-kritische Exegese und dann wissen die das. Und am Ende frage ich aber auch mal kurz, na, wo spielen Wunder bei euch noch eine Rolle im Leben? Das kann es ja nicht sein. Also dann langweile ich die ja irgendwie 4 Stunden lang mit einem Thema, das ja gar nicht mehr in ihrer Lebenswelt eine Rolle spielt. Ich muss es umgekehrt aufziehen, ne? Ich muss doch anfangen damit, welchen Bezug haben Wunder in ihrem Leben? Und dann kann ich im zweiten Schritt sagen, so, das schauen wir jetzt mal rein.
Würde ich gar nicht gegensprechen. Mein Punkt war nur, dass der Rallye-Lehrer nicht alleine das Leid gepachtet hat, dass da Leute sitzen, die keinen Bock aufs Fach haben. Und sich das deswegen nicht als Ausrede zulassen könnte. Ne? Ich meine, das erwarte ich eigentlich von jedem guten Lehrer, dass er auf die Inhalte guckt und sagt, okay, wie bekomme ich das irgendwie nah ran und dass man zum Lernen motiviert und so. Ne? Ich glaube, das ist immer das, der essentiellste Trick, damit Leute dabei sein. So.
Spannend ist natürlich beim
Aber die Rallye-Lehrer sind die am meisten jammern. Das muss man auch, also die anderen natürlich.
Das weiß ich nicht, aber es ist ja immer so dieser Klassiker, Lehrer müssen sehr authentisch sein. Ne? Lehrerinnen und Lehrer sollen authentisch sein, sonst können sie nicht das rüberbringen und so.
Wie
und
auf Instagram? Bekommt ihr den Tipp auch?
Ja, eine Parallele, aber das ist einfach. Ich merke schon, also es macht schon einen Unterschied, ob ich als Geschichtslehrer irgendwo reingehe oder als Rallye-Lehrer so. Es gibt schon nochmal so eine besondere Nuance in dieser Authentizität, die bei einem Rallye-Lehrer erwartet wird, als jetzt bei jedem anderen Fach, würde ich jetzt einfach mal so steil behaupten. Und es ist oft erstmal die Haltung, oh nee, da kommt jetzt der Rallye-Lehrer. Also das ist schon durch meine kurze Zeit, ne, würde ich sagen, das ist schon so die Haltung. Und ich finde das aber ein spannendes Potenzial, ne? Weil man die ja genau da dann greifen kann und sagen kann, ne, welche Negativvorstellungen existieren da denn schon, ne? Woher kommen die? Kommen die vielleicht ja auch aus irgendeiner religiösen Prägung oder Nichtprägung oder wie auch immer so? Und das ist schon, würde ich sagen, eine Besonderheit des Faches oder auch eine besondere Herausforderung, die dem Rallye-Lehrer irgendwie nochmal anhaftet. Zumal ja auch viele Kolleginnen und Kollegen explizit in und bei Kirche eingestellt sind und dann ja auch nochmal so als Kirchenvertreterinnen und Vertreter da irgendwie auftauchen, was auch nochmal eine besondere Herausforderung einfach ist.
Das war ein wilder Ritt über das große, komplexe Thema Religionsunterricht.
Es ging schnell irgendwie, ne?
Ja, und ich meine, man darf natürlich jetzt nicht der Illusion sich hingeben, dass dieses Thema, was ja auch mit viel systematischer Überlegung über Jahrzehnte und verschiedene Ansätze, wie man Religionsunterricht gestalten kann, das ist jetzt mit einer kleinen Podcast-Folge abgefrühstückt ist. Aber Carsten, ich danke schön schon mal für dein Plädoyer für den Religionsunterricht und über die Chancen und Risiken sowie Nebenwirkungen. Meine letzte Frage ist immer, Carsten, was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
Da kann ich ja, kann ich gerade nochmal einen kleinen Werbeblock reinschalten. So, ich will auch auf jeden Fall Werbung machen dafür. Vielleicht hören ja auch angehende Lehrerinnen und Lehrer zu, die sich auch vielleicht für den Religionsunterricht begeistern und so. Ich würde mir wünschen, dass Kirche auch nochmal stärker den Bereich fördert, sieht und die Kolleginnen und Kollegen darin unterstützt in ihrer Aufgabe, die sie da tagtäglich bewältigen, und auch einfach sieht, was für ein Potenzial im Religionsunterricht steckt, mit wie vielen Kindern und Jugendlichen wir zusammenarbeiten, oftmals anders arbeiten, als das in der klassischen Gemeindearbeit abläuft, und es aber trotzdem umso fruchtbarer auch wieder zurück in die Institutionen fließen könnte, wenn man da, glaube ich, noch stärker einen Blick drauf werfen könnte. Und dass Kirche auch ein Stück weit sich von dem Einfluss tragen lässt, so dass sie sieht, welche innovativen Elemente da vielleicht kommen, so was Kinder und Jugendliche einbringen an Themen, und sie dort auch ernst nimmt, mit der Zeit geht, sich öffnet für diese Themen und zeitgemäße Antworten liefert, weil das ist eigentlich eine Kernkompetenz, die sie drauf haben könnte.
Vielen Dank. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast unterstützen möchtest, dann empfehle uns natürlich gerne weiter. Das ist immer gut und hilft uns zu wachsen. Und du hast jetzt auch die Möglichkeit, Supporter zu werden. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du es wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Denn seit Oktober gibt es jetzt auch jedes Mal zur neuen Folge einen kleinen Summary, eine kleine stichpunktartige Zusammenfassung der Hauptargumente innerhalb des Podcasts, sodass du schnell einen Überblick hast über Themen, die digitale Kirche, Kirchenkommunikation und Verkündigung des Evangeliums in der jetzigen Welt betrifft und up to date bist und dich dann freiwillig dazu entscheiden kannst, ob du den Podcast zu Ende hören möchtest oder nicht. Und wir wollen wachsen, wir haben Bock, Webinare zu machen, Workbooks zu entwickeln. Dafür braucht das Projekt aber Unterstützerinnen, und du könntest gerne eine davon sein. Ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, danke Carsten für deine Zeit.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.